Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Osterevangelium nach Markus haben wir gerade gehört, aber wir wissen ja, die Auferstehung ist sowas von einzigartig gewesen, dass jeder Evangelist sie beschrieben hat, in der jeweils ihm eigenen Weise. Als Predigttext heute Vormittag steht uns deswegen Johannes Kapitel 20, die Verse 11 bis 18 vor Augen. Da heißt es: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Liebe Schwestern und Brüder, obwohl da relativ wenig Bewegung am Anfang drin ist, es ist wieder mal eine Weggeschichte. Und sie holt uns da ab, was der Hügel Golgatha und was die Kreuze von einem Menschen erst mal hinterlassen haben. Ein Grab und Menschen, die trauern. Nicht anders geht's der Maria von Magdala, die draußen am Grab steht und weint. Mit einer gewissen Zurückhaltung sogar, wie man sie in der Begegnung mit dem Tod auch oft hat. Darf ich hinschauen? Darf ich nicht hinschauen? Muss ich mir davor gruseln oder nicht? Sie steht vor diesem Grab, weint ihre Trauer heraus und kämpft erst mit sich. Ob sie denn die Kraft hat, hineinzublicken, den bestatteten Jesus, den sie so sehr in ihr Herz geschlossen hatte, in diesem erbärmlichen Zustand zu sehen? Es kostet sie Zeit, es kostet sie Überwindung und es fließen eine Menge Tränen, bis sie diesen Schritt gehen kann. Sie ist zunächst außen vor und wagt dann doch einen schüchternen, einen vorsichtigen Blick hinein in diese Grabhöhle, und was sie entdeckt, ist ganz was anderes als das, was sie erwartet hatte. Kein Leichnam in weiße Tücher gehüllt, sondern zwei lebendige Wesen in weißen Gewändern, die an der Bank sich aufhalten, der steinernen Bank, auf der man den Leichnam Jesu abgelegt hatte. Sie sitzen sogar ganz bequem da, als wären sie dort zu Hause. Einer, dieses schöne Wort, einer zu Häupten und einer zu Füßen. Das hat Geschichte gemacht, zu Häupten und zu Füßen. Zum Beispiel gibt es in der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck ein wunderschönes Abendgebet, ein gesungenes: Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel bei mir stehen. Zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken, zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen. Aber nicht nur bei Engelbert Humperdinck, wenn Sie vielleicht sich erinnern hat dieses Bild zu Häupten und zu Füßen seinen Niederschlag gefunden. Auch Ludwig Bechstein hat es verwendet. Den kennen Sie, ne? Hat wunderschöne Märchen geschrieben. Eines davon lautet Der Gevatter Tod. Das ist die Geschichte davon, dass der Tod tatsächlich die Patenschaft für ein neugeborenes Kind übernimmt und als der Junge dann entsprechend groß ist, sein Patengeschenk bringt. Und das lautet so. Und am Sonntag kam richtig der Tod und es war ein ordentlicher Tod. Das ist Taufpat des Kleinen. Und der Junge wuchs und gedieh ganz fröhlich. Als er nun zu den Jahren gekommen war, wo der Mensch etwas erlernen muss, dass er künftighin sein Brot erwerbe, kam zu einer Zeit der Pate und hieß ihn mit sich gehen in einen wilden und finstern Wald. Da standen allerlei Kräuter und der Tod sprach, jetzt, mein Pat, sollst du dein Patengeschenk von mir empfahlen. Du sollst ein Doktor über alle Doktoren werden, durch das rechte und wahre Heilkraut, das ich dir jetzt in deine Hand gebe. Doch werke, was ich dir sage. Wenn man dich zu einem Kranken beruft, so wirst du meine Gestalt jedes Mal erblicken. Stehe ich zu Häupten des Kranken? So darfst du versichern, dass du ihn gesund machen wollest und ihm von dem Kraute eingeben. Wenn er aber Erde kauen muss, so stehe ich zu des Kranken Füßen. Dann sage nur, hier kann kein Arzt der Welt mehr helfen und ich auch nicht. Und brauche ja nicht das Heilkraut gegen meinen mächtigen Willen, sonst würde es dir übel ergehen. Zu Häupten und zu Füßen, zum Leben und zum Sterben. Dieses Bild hat sich über die Geschichte hindurch durchgesetzt. Es umfasst eigentlich die gesamte menschliche Existenz. Doch wer sitzt zu Häupten? Wer sitzt zu Füßen? In Bechsteins Märchen ist es der Tod, der schicksalhaft über die Zukunft oder Nicht-Zukunft von Kranken entscheidet. In unserem Predigtext, in unserem Evangelium, sind es zwei Engel, die auch alles umfassen, Häupte und Füße, Anfang und Ende, und die Maria von Magdala auf den richtigen Weg wiederbringen. Auf den Weg aus der Trauer hinaus, hinein ins Leben, hinein in die österliche Freude. Sie fragen sie, was weinst du? Richtig mitfühlend. Und sie äußert eine fürchterliche Befürchtung. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Das haben tatsächlich viele damals gedacht. Es gab sogar eine ganze ausgefeilte Propaganda gegen das spätere Christentum. Na klar, Auferstehung, dass sie nicht lach. Die haben den Leichnam weggenommen und die Hirschen haben das Ganze geglaubt. Und genau diese Befürchtung, die so mancher Spötter dann als Tatsachenbeschreibung aufgestellt hat, die formuliert Maria. Sie haben den Leichnam weggenommen. Er ist gestohlen worden. Und da wird ihr Herz noch schwerer. Es ist nicht mehr nur die Angst, wie wird es sein, wenn ich ihn sehe, sondern es ist die totale Verlassenheit. Selbst der tote Jesus ist jetzt nicht mehr da. Was soll ich tun? Und dann dreht sie sich um und sieht das, was sie eigentlich nicht erwartet hat, was sie eigentlich auch in den menschlichen Verstand gar nicht hineinpasst, dass ein Toter aufersteht. Tod ist tot, das ist unsere Erfahrung gewesen durch die Geschichte hindurch. Nur so lässt sich's erklären, dass Maria von Magdala, die ihren Herrn sehr geliebt hat, ihn nicht erkennt. Waren die Augen vor lauter Tränen überflutet, dass sie nichts mehr sehen konnte? Oder war sie, wie man so schön sagt, blind vor Zuneigung? Sie erkennt ihn nicht. Und hört wieder die gleiche Frage. Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und auch da ist dann wieder ein durch die Geschichte hindurch tragfähiges Bild entstanden. Sie meint, es sei der Gärtner. Können Sie mal überlegen, in wie vielen Teilen der Literatur oder auch der Musik der Gärtner es immer war. Ob es nun der Mörder war oder der Liebhaber oder sonst jemand. Das ist darin begründet. Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? Und erst dann, so wie man einen Schlüssel in eine Tür steckt, kommt das augenöffnende Wort, ein einziges Wort, das Jesus zu ihr sagt. Er nennt sie bei ihrem Namen, Maria. Und da fährt sie herum, an der Stimme hat sie ihn erkannt. Die Ohren, die waren nicht verstopft. Die Ohren, die lassen sich in aller Traurigkeit immer noch gebrauchen, die werden von keinen Tränenflüssen zugespült, sondern über das Ohr, über das Wort, über den eigenen Namen, da kommt die Erkenntnis. Und Jesus sagt dir dann, was geschehen wird. Einmal, dass es nicht mehr so ist wie früher. Sie darf nicht zu ihm, sie darf ihn nicht umarmen. Rühr mich nicht an. Denn ich habe noch einiges vor mir. Und so wie ich jetzt beieinander bin, das ist ein anderes Sein, als ich es vor dieser Kreuzigung war. Es ist ein Übergang. Ich bin auch noch nicht in meiner endgültigen Gestalt, die ich durch die Begegnung mit meinem Vater erst wieder gewinnen werde. Nimm die Eindrücke, die du hast, das, was du siehst und was du hörst, aber du darfst mir nicht die Hand drücken, du darfst mich nicht in deinen Arm nehmen. Aber dann geh. Geh hin zu meinen Brüdern und erzähle ihnen. Und Maria von Magdala geht mit der unglaublichsten Botschaft, die die Menschheit jemals gehört hat. Ich habe den Herrn gesehen, er ist auferstanden und er hat mir eine Botschaft an euch mitgegeben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr gut zugehört habt, was wir vorhin in der Epistel und im Markus-Evangelium gehört haben, merkt man auch ein Stück kirchenpolitischer Politik oder Veränderung oder wie man es nennen möchte. Paulus, der Nachgeborene, der hat ja im Episteltext gesagt, Jesus hat sich als erstem dem Kephas gezeigt, dem Petrus. Und dann dem und dem und dem und dem und dem. Und dann allen Aposteln. Da war nichts davon zu hören, dass eine Maria von Magdala ihn gesehen hat. Im Markus-Evangelium haben wir eine ähnliche Struktur und sie bekommt den Auftrag, geh hin und sagt meinen Jüngern und Petrus, dass ich vor euch hingehen werde nach Galiläa. Und der Text endet hier, sie sagte nichts, weil sie zu viel Angst hatte. Aber man muss zur Ehrenrettung des Markus sagen, später sagt sie es dann doch. Da ist nur das Evangelium ein bisschen zu kurz abgeschnitten. Aber es ist ein äußeres Zeichen dafür, dass die Person, die als allererste von der Auferstehung Jesu erfahren hatte, die ihm begegnet ist und den Auftrag des Apostolats bekommen hat, nämlich das Evangelium weiterzusagen, dass die später totgeschwiegen wird. Maria von Magdala ist in der frühen Kirchengeschichte gleichgesetzt worden mit der Ehebrecherin, mit der Sünderin, aber doch ganz bestimmt nicht mit einer Frau, die den Auftrag bekommen hat, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Aber jede Geschichtsklitterung lässt sich aufklären. Und ich habe auf zwei griechischen Inseln, auf Samos und auf Kos, drei Klöster entdeckt, vor langer, langer Zeit, die nachweisbar es waren übrigens Mönchsklöster, keine Nonnenklöster, die nachweisbar als Gründungen der Maria Magdalena sich fühlen und führen und die entsprechenden Dokumente und Überlieferungen haben. Und das im Bereich der griechischen Orthodoxie, in der ja auch die Frauen nichts zu sagen hatten. Aber die Geschichte beweist, wer der Erste oder die Erste war, die mit der größten Botschaft, die die Welt jemals erfahren hat, hinausging und sie auch weitergegeben hat. Aus dem Weinen, aus der Trauer um den Verlust ist ein Stück riesige Überraschung für Maria Magdalena geworden. Und diese Überraschung, die hat sie den anderen Jüngern, hat sie allen weitergegeben, bis hin zu uns. Und wäre sie nicht so mutig gewesen, an dieses Grab zu gehen, nach Markus Evangelium halt auch mit Begleiterin, und hätten diese Frauen den Mund gehalten, wie es Paulus ja den Frauen in der Kirche meint, vorschreiben zu müssen, dann säßen wir jetzt nicht hier. Dann wüssten wir nichts davon, dass das Leben, das auf der Erde beginnt und ein Ende haben wird, in die Unendlichkeit weist. Dann wäre die Geschichte von dem, der tot war und lebt in alle Ewigkeit, niemals geschrieben worden, und wir wären um ein ganzes Stück ärmer. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist Grund genug für Osterjubel. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.